Der Krieg in der Ukraine dauert mittlerweile fast 3 Jahre, doch es gibt Anzeichen dafür, dass die Diplomatie künftig eine größere Rolle spielen könnte. Der ukrainische Präsident Selenskyj räumt die Möglichkeit zeitweiliger Gebietsverluste an Russland ein. Moskau besteht zwar nach wie vor auf seinen Maximalzielen, wie den Verzicht der Ukraine auf NATO-Beitritt und einen Regimewechsel in Kiew, aber so zwischen den Zeilen gibt es durchaus auch dort Anhaltspunkte für eine mögliche Bereitschaft zu Verhandlungen. Und mit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump verändern sich außerdem gerade die weltpolitischen Rahmenbedingungen. Ich will darüber mit dem aus Russland stammenden Historiker Jewgeni Kasakow sprechen, der seit längerem in Deutschland lebt, auch ein Buch veröffentlicht hat über die Linken in Russland und den Krieg. Sehr empfehlenswertes, interessantes Buch. Und der außerdem weiterhin gut vernetzt ist in der russischen und ukrainischen Zivilgesellschaft. Willkommen zum Telepolis-Podcast, Jewgeni Kasakow.
Guten Tag.
Wie ist Ihre Einschätzung? Wird der Krieg, um mal ganz direkt zu fragen, in der Ukraine in diesem Jahr zu Ende gehen?
Das kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich weder Militärexperte noch Futurologe bin. Man kann aber sagen, dass das Versprechen, Krieg schnell zu beenden, vom US-Präsident, wiedergewählten US-Präsident Trump kommt, der auch bei seiner ersten Amtszeit einige Sachen versprochen hat, wie zum Beispiel, er wird Mauer gegen Mexiko bauen und Mexiko wird es aus eigener Kasse bezahlen. Und es hat seinem Ansehen bei seinen Wählern anscheinend nicht geschadet, dass keineswegs alle seine Wahlversprechen in Erfüllung gegangen sind. Das muss man bedenken, zumal eben jetzt auch nicht mehr um den Wiederwahl gehen wird. Dieser Optimismus basierend auf einem Wahlversprechen würde ich so nicht teilen.
Aber wenn man mal so ein paar andere Faktoren noch nimmt, ich habe ja einiges aufgezählt, die Signale, die aus Kiew kommen, also das klang ja vor ein paar Monaten auch noch anders und auch aus Russland so zwischen den Zeilen, wie gesagt, man müsse das prüfen und auch da schaut man ja Richtung Washington. Gibt es Signale, die man so bewerten könnte, dass da doch in diesem Jahr eine deutliche Veränderung eintritt?
Man kann Signale deuten, dass in diesem Jahr verhandelt wird. Das ja. Das basiert natürlich auf Lage der Ukraine, die einen Sieg, wie auch immer, was auch immer man darunter versteht, eher unwahrscheinlich macht. Aber da Russland gerade zwar langsam, aber doch in der Offensive sich befindet, ist das natürlich nicht die Seite, die möglichst schnell verhandeln möchte, weil man geht ja davon aus, dass jeder Tag vielleicht noch ein paar Kilometer weiterbringt. Und ich habe ja vorher gesagt, ich kann Zukunft des Krieges schlecht prophezeien. Ich wage aber schon Prognose, dass sobald dieser Krieg endet, beide Seiten sagen werden, dass sie einen hervorragenden Sieg errungen haben. Ukrainische Seite, weil russischer Plan, Ukraine zu brennen und in ein paar Tagen Kiew einzunehmen, gescheitert ist. Russische Seite, weil Ukraine ihre proklamierten Ziele, die Grenzen von 91, nicht erreicht hat. Das zeichnet sich schon sehr deutlich ab. Aber auch, dass im Grunde genommen NATO nicht ohne weitere Konsequenzen sich erweitert hat. NATO muss dann für Zerstörung in der Ukraine aufkommen. Und vermutlich wird auch russische Seite sagen, Medien der russischen Seite sagen, es ist schon deswegen Sieg, weil man unter Sanktionen nicht zusammengebrochen ist. Also im Grunde genommen beide Seiten, also die Regierungen der beiden Seiten der Bevölkerung sagen, allein, dass wir nicht zusammengebrochen sind, Ukraine nicht unter militärischen, Russland nicht ökonomischen Druck, macht uns auf jeden Fall zum Sieger.
Ja. Nun gibt es ja gerade in den letzten Wochen wiederholt Meldungen über Desertationen aus der ukrainischen Armee im großen Stil. Es gibt Razzien in ukrainischen Städten, da werden Wehrpflichtige zwangsweise an die Front geschickt. Was sagt das aus über die Bereitschaft der Menschen in der Ukraine weiterhin ihre Heimat zu verteidigen?
Gut, ich mit Vorbehalt, dass ich kein Experte für Ukraine bin, sondern für Russland und auch nicht so in ukrainische, wie Sie sagten, Zivilgesellschaft vernetzt bin, sondern im Russischen, das sagt es einerseits aus, dass kein Krieg, vor allem kein besonders erfolgreicher Krieg, vermeiden kann, dass irgendwann die Motivation nicht so hoch ist. Ja, es zeigt auch, dass ukrainische Gesellschaft sich verändert hat, weil wahrscheinlich diejenigen, die unbedingt in diesen Krieg ziehen wollten und hochmotiviert waren, sind schon in diesem Krieg gezogen. Ja, und ich sage jetzt etwas, was vermutlich bei den Lesern von Zelepolis nicht sehr gut ankommt. Man kann von Zelensky halten, was man möchte, aber dieser Staatschef hat lange Zeit der mächtigsten Weltmacht, nämlich der USA, getrotzt in der Frage, ob Ukraine jüngere Menschen an den Front schicken soll. Tatsächlich hat man es vermieden, im Grunde genommen Leute, sobald sie wehrpflichtig sind, sofort an der Front zu schicken. Aber das war ja Gegenstand des Streites, weil Ukraine hat gesagt, uns fehlt Ausrüstung, Waffen und der wichtigste Verbündete, die USA, hat gesagt, nein, was euch fehlt, sind jüngere Leute. Egal wie der Krieg ausgeht, kann man sagen, ja, das lag nur daran, dass wir nie genug Waffen bekommen haben. Nein, das lag daran, dass wir nie genug Leute mobilisiert haben.
Ja, da sind wir bei der nächsten Frage. Also ist ja klar, dass die Leute irgendwann nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Ukraine ist ein kleineres Land als Russland, hat weniger Einwohner. Schon diese Rechenaufgabe zeigt ja, wenn man wirklich über viele, viele Jahre noch kämpfen würde, das würde sich dann gegen die Ukraine richten, dieser Faktor. Aber was sind dann westliche Waffenlieferungen wert, wenn eben der Ukraine die Kämpfe ausgehen?
Das wird jetzt die ukrainische Seite, das hat sie schon mal gesagt, das haben die Befürworter von mehr Waffenlieferungen immer wieder gesagt während dieses Krieges. Hätte der Westen gleich schwere Waffen geliefert, mehr Waffen geliefert, Waffen mit größerer Reichweite geliefert, hätte man Russland mehr Verluste zugefügt. Hätte man Russland mehr Verluste zugefügt, hätte Russland früher anfangen müssen, Menschen zu mobilisieren, die man dafür quasi aus Produktion abzieht. Und dann wäre russische Wirtschaft nicht mehr so robust gegen Sanktionen. Das ist tatsächlich von Anfang an klar gewesen, dass Russland es vermeidet, das zu machen, was Ukraine macht. Nämlich totale Mobilisierung einzuberufen, sondern schickt eher an der Front, also das, was immer so belächelt wurde, Russland schickt Gefängnisinsassen an der Front, Arbeitsmigranten an der Front, Leute aus ärmsten Regionen, Söldner aus anderen Staaten, jetzt auch anscheinend Truppen aus Nordkorea. Aber all das vermeidet erstens unbeliebte Maßnahmen wie Mobilisierung von allen, weil das wäre in Russland viel weniger beliebter als in der Ukraine, weil Leute sind einfach nicht so motiviert. Das kann man schon sagen. So, russische Bevölkerung kann sich gegenüber Krieg indifferent verhalten und ukrainische viel weniger. Und im Wesentlichen Russland zahlt in ärmeren Regionen, wo wenig Industrie ist, Leuten viel Geld, wenn sie einen Kontrakt unterschreiben und zur Armee gehen. Und in Regionen, wo Rüstungsindustrie sich befindet, da schafft man nicht so viele Anreize, so dass im Grunde genommen die Produktion, die man für Krieg braucht, weiterhin läuft. Aber das ist kein, also dieses Argument von, ach, hätten wir mehr Waffen, hätten wir mehr Verluste zugefügt, dann wäre der Produktion zusammengebrochen. Der wird jetzt vermutlich noch viele, viele Jahrzehnte nach dem Krieg von Historikern aufgeführt. Also ich würde sagen, das ist ja keine so absurde Spekulation. Ukraine war doch von Anfang an unterlegen, also hatte sie keine Chance. Westen hat zusammen spekuliert auf Zusammenbruch der Wirtschaft, der ist nicht erfolgt.
Ja, Sie haben den ukrainischen Präsidenten Selenskyj schon erwähnt, der sich dann auch in einigen Fragen also durchgesetzt hat gegen die Meinung auch in Washington. Nun ist es aber so, die Beliebtheitswerte von Selenskyj im eigenen Land sind deutlich gesunken und er hat ja auch viele politische Kontrahenten, die sich jetzt weitgehend zurückgehalten haben in der letzten Zeit. Aber wenn der Krieg vorbei ist, wird dann das Scharmützel beginnen um die politische Macht in Kiew?
Ich kann sagen, nur was mir so quasi von der russischen Ufer sozusagen auffällt, dass Zelensky irgendwann so ein bisschen in Position war wie Putin am Anfang seiner Amtszeit, als er betont, also Putin hat es mit Parlament zu tun, wo offensichtlich Korruption Spuren hinterlassen hat und hat im Grunde genommen so im Namen der Bekämpfung der Korruption angefangen, Vollmachten des Präsidenten auszubauen. Und soweit ich das beobachten könnte, fanden in Ukraine ähnliche Prozesse statt. Ich will keineswegs Zelensky und Putin gleichsetzen. Es gibt sehr viele Unterschiede zwischen denen. Aber diese Tendenz von, naja, wie bekämpft man Korruption, die sich in Legislative eingenistet hat? Na, indem man vielleicht die Exekutive oder Amt des Staatschefs, der ein bisschen stärkt und dann ein bisschen mehr stärkt und so weiter und so fort. Weil irgendwann, also das haben tatsächlich Putin und Zelensky gemeinsam. Sie wurden am Anfang von zumindest einem mächtigen Oligarchen unterstützt und haben irgendwann dann nicht nur sich von diesem Oligarchen scheinbar gelöst, sondern ihm auch Kampf erklärt. Im Fall von Putin war das Boris Berezovsky. Und im Fall von Zelensky war das Kolomoyski. Aber mehr Einsicht in ukrainische Politik habe ich da nicht, deswegen höre ich jetzt auch auf.
Ja gut, dann schauen wir jetzt nach Russland. Natürlich, das ist Ihre Spezialstrecke. Laut Umfragen des Levada-Instituts, das ja als seriös gilt, eines der wenigen, wenn nicht das einzige Institut, das tatsächlich soziologische Erhebungen macht, auf die man sich stützen kann. Also Levada-Institut sagt, eine Mehrheit der russischen Bevölkerung unterstützt weiterhin den Kurs von Präsident Putin grundsätzlich und gleichzeitig wächst aber die Zahl derer, die sich ein Ende des Krieges wünschen. Wie passt das zusammen?
Das passt wunderbar zusammen. Dafür muss man sich nur vorstellen, dass Leute im Grunde genommen dann so befragt werden. Seid ihr mit Präsident Putin zufrieden? Ja. Wärt ihr zufrieden, wenn er jetzt verhandeln würde? Ja. Verstehen Sie diesen Mechanismus? Also das heißt, es gibt Leute, die sind aus Überzeugung für Krieg bis zum Sieg, für Einnahme Kiew, aber das ist sichtbar eine Minderheit. Und sie wären im Prinzip auch potenziell gegen Putin, wenn Putin zu nachgiebig wäre. Und die werden auch vom Staatsmacht mal eingespannt in Unterstützung des Krieges, mal misstrauisch beäugt, mal auch repressiert. Es gibt sozusagen so loyalistische Einstellung, wie das manche Russlandforscher nennen. Da geht es darum, dass Menschen sagen, naja, was Putin macht, ist schon richtig. Und wenn er jetzt beschließt zu verhandeln, wird das auch richtig sein. Und sie sind nicht grundsätzlich gegen Verhandeln und auch nicht grundsätzlich für den Krieg. Sie sagen, naja, er wird schon wissen, was er macht. Das ist keine Unterstützung von Putin, die sagt, Hauptsache er gewinnt Krieg, sondern wir akzeptieren ihn als jemanden, der befugt ist, Krieg zu führen und Krieg einzustellen. Bei diesen Leuten kann auch sehr verwaschene Vorstellung sein, was ist eigentlich Ziel dieses Krieges. Und wenn morgen gesagt wird, wir haben Kriegsziel erreicht, weil Ukraine hat Donbass nicht zurückerobert, dann werden Sie wahrscheinlich davon sagen, ja, das war doch auch Kriegsziel.
Ich höre daraus, im Grunde interpretieren sich die Menschen dann in der Mehrheit das irgendwie zurecht, aber im Grunde ist die Devise, Putin, wir folgen dir.
Sie sind loyal zu Putin, nicht unbedingt, übrigens, das ist auch wichtig zu verstehen, nicht weil sie ihn für den Besten halten, sondern häufig, weil sie sagen, naja, es gibt einfach keine Alternative zu ihm, weil es ein sehr wichtiges Topoi der russischen Propaganda, sowohl nach innen als auch nach außen. Sie haben nicht angefangen zu fordern, Putin, schick doch Truppen nach Ukraine, sondern sie, als er die Truppen schickte, haben sie gesagt, ja, er wird schon wissen, was er tut. Es ist natürlich Form von Loyalität, aber keine aktive Kriegsbegeisterung, sagen wir das mal so.
Ja, im Westen gab es ja die Vorstellung, wenn harte Sanktionen ergriffen werden, dann wird das die Bevölkerung zu spüren bekommen. Es gibt keine westlichen Produkte mehr zu kaufen. Reisen in den Westen sind nicht mehr so ohne weiteres möglich. Also auch die reichen Eliten, die gerne an die Côte d'Azur gefahren sind oder so. Also die werden das zu spüren bekommen. Es gibt Leute, die auf schwarze Listen stehen. Nun wissen wir, dass die Wirkungen der westlichen Sanktionen nicht so waren, wie man sich das vorgestellt hatte. Wie ist das mittlerweile im dritten Kriegsjahr? Was kommt denn an bei den Sanktionen, bei den Menschen mittlerweile in Russland?
Also konkret, was ich mitbekommen habe, war, dass am Anfang des Krieges, da haben Leute zum Beispiel in Stadt Perm angefangen, Lebensmittel aufzukaufen, weil sie nicht wussten, was dann kommt. Und es bildeten sich auch in vielen Städten Russlands Schlangen für Elektrotechnik, Export für Ausland. Aber mit der Zeit gab es so ein Aufatmen, weil der Kollaps der Wirtschaft hat nicht stattgefunden. Es gab sogenannte Parallelimporte, also gemessen an Negativerwartungen, die offensichtlich da waren, kam so etwas wie, so schlimm ist doch das alles nicht. Man kann weiterhin in Ausland reisen, nur halt nicht in die Europäische Union. Und das war auch nicht das Hauptreiseziel von Mehrheit der Bevölkerung, sage ich jetzt mal. Das können sich nicht alle leisten. Was dürfte man mit Sanktionen? Dass die Bevölkerung irgendwann durch Verschlechterung ihres Lebens dem Machthaber Loyalität kündigt. Entschuldigen Sie meine Direktheit, aber hat das mal in Deutschland geklappt jemals? Also glaube ich, diese Option hat selten irgendwann reell den Effekt gehabt. Und das andere ist, man möchte die Eliten, die um Putin herum sind, in Situation bringen, dass sie sich Ende des Krieges wünschen. Also es gibt natürlich in diesen Eliten Leute, die profitieren massiv vom Krieg. Es gibt aber auch Leute, die haben diesen Krieg auch von Anfang an nicht gewünscht und sind auch alles anders als kriegsbegeistert und schlagen Verhandlungen vor und versuchen sich als Vermittler zu betätigen. Gleichzeitig also Erwartungen, sie werden jetzt ihren Status riskieren und Putin stützen, geht irgendwie nicht so richtig in Erfüllung. Es gibt ja seitens der im liberalen Lager auch so einen Streit darüber. So Nawalny-Leute sagen, also die Organisation, die Alexei Nawalny gegründet hat, sagen, unsere Forderung muss sein, Profiteure von Putins Regime auch zu enteignen. Alle. Also das, was sie als Reichtum erworben haben. Und es gibt andere Fraktionen der Liberalen, die sagen, man muss denn so einen Deal vorschlagen. Ihr helft uns, Putin zu stützen und wir helfen euch, Sanktionen aufzuheben. Und nachdem ihr eine Entschädigung oder eine Steuer gezahlt habt, dürft ihr trotzdem Großteil eurer Eigentum behalten. Aber das ist jetzt Aufteilung vom Fell eines unerlegten Bärens. Gleichzeitig muss aber auch sagen, Sanktionen schaden auch russische Wirtschaft, nur halt nicht in dem Maße, dass es jetzt während des Krieges aktiv zusammenbrechen würde, wie anscheinend der Plan war. Aber so, das wird natürlich auch Jahre später Folgen haben und einige dieser Sanktionen sind so, dass ihre Folgen tatsächlich sich dann entfalten, wenn man irgendwelche Ersatzteile braucht. Und dann sie so auf dem freien Markt, dass man nicht erwerbbar sind für Russland.
Sie haben uns jetzt schon einen kleinen Einblick gegeben in die russische Zivilgesellschaft, wenn Sie sagen, Leute aus dem Umfeld der Nawalny-Organisation und so weiter. Man fragt sich ja, was läuft da überhaupt noch? Gibt es überhaupt noch eine russische Zivilgesellschaft? Oppositionelle Mediengruppen sind ja weitgehend verboten. Also was tut sich da überhaupt?
Also zum Begriff der Opposition, sehr in oppositionellen Kreisen sehr beliebte Politologin Ekaterina Schulman vertritt aktiv die These, man kann nicht mehr von Opposition sprechen, weil es gibt ja keine Konkurrenz um die politische Macht mehr. Dementsprechend, natürlich können sie irgendwie eine politische Gruppe gründen, aber es ist nicht vorgesehen, dass, also es gibt reell keine Möglichkeit an Konkurrenz um irgendwelche politische Ämter, sei es per Wahl, sei es sonst wie, teilzunehmen. So, Wahlen sind endgültig nicht mehr eine politische Kampfveranstaltung. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Das heißt, es gibt aber immer noch, wie Ekaterina Schulman es vorschlägt zu nennen, Communities. Also es gibt Antikriegs-Community, liberale Community, kommunistische, oppositionelle Community, nationalistische Community, also russisch-nationalistische und von nicht-russischen Nationalisten. Und diese Communities können miteinander zusammenarbeiten oder auch nicht. Sie können mit Bewegungen, die sich zu irgendeinem Anlass bilden, zusammenarbeiten oder nicht. Aber sobald sie sich eine organisatorische Form geben, also sobald wir sagen, wir wollen eine Partei registrieren, spätestens da gibt es Repressionen. Vermutlich meist früher, sobald man sich irgendwie, naja, offensichtlich vernetzt hat. Dementsprechend, viele sind auch ausgewandert. Natürlich gibt es nach wie vor viele Leute, die sind aus sehr unterschiedlichen Motiven, sowohl mit dem politischen System als auch mit dem Krieg nicht einverstanden. Und natürlich gibt es immer wieder Unzufriedenheiten zu sehr unterschiedlichen Anlässen. Also es gibt auch Lohnkämpfe, Streiks, wenn im sehr kleinen Maß, natürlich nicht so, wie man kennt, dass eine ganze Branche streikt, aber so vor Ort. Es gibt Beschwerden von Verwandten, von Mobilisierten und von Soldaten. Es gibt Telegram-Gruppen für Frauen, Partnerinnen, Angehörige der Mobilisierten, die sich darüber austauschen, wie kann man besser irgendwelche Beschwerden schreiben. Es gibt auch Leute, die propagieren, sage ich jetzt mal so, militante Kampfformen und zu den Kreiswehrämtern an oder ich vergesse immer, wie das heißt, Stromkästen bei der Eisenbahn und werden relativ häufig geschnappt, aber es kommen immer wieder neue. Dazu ist natürlich keine Massenbewegung, aber die gibt es auch. Es gibt Leute, die sind aus Überzeugung für Ukraine und versuchen quasi erst aus Russland auszureisen und dann sich Ukraine anzuschließen. Ja, es gibt auch Hardline-Opposition, sie finden, das ist alles viel zu lasch und zu wenig. Es gibt nur einfach, was es nicht gibt, ist irgendeine legale Plattform, wo sich alle diese Menschen begegnen und streiten könnten. Also das gibt es halt nicht. Also das heißt, ich sitze dann irgendwo und rede, warum mir Putin nicht gefällt, mit anderen Sozialisten. Ein Haus weiter sitzen Nationalisten, denen Putin nicht gefällt. Und wenn wir, also wenn einzige Art, wie wir voneinander was erfahren, ist, wenn wir irgendwie Internet noch nutzen können. Aber es gibt nicht mehr so etwas wie, wir treffen uns bei irgendeinem Podiumsdiskussion und dann können Leute sagen, was sind die Argumente von dieser oder jener politischen Kraft.
Gibt es denn trotzdem intellektuellen Kreise oder Gruppen, die sich Gedanken darüber machen, was nach Putin kommen könnte?
Ich würde sagen, das ist die Frage, die inzwischen alle, die ich genannt habe als Unzufriedene, umtreibt, weil erstens haben die meisten Hoffnung aufgegeben, dass es irgendein Sturz oder Auflehnung in nächster Zeit geben wird, aber gleichzeitig sind auch alle überzeugt, nach Putin wird es anders sein, weil das System ist so auf, also die ist so personifiziert, die ist ganz anders als in China oder im Iran. Da gibt es im Grunde genommen kein wirkliches Machtzentrum, also eine Partei oder eine Institution, die dann Nachfolger wählen könnte und das wäre akzeptiert. Und deswegen treibt die meisten tatsächlich Gedanken um, was kommt nach Putin und was passiert, wenn nach Putin das in eine oder andere Richtung halt schlimmer wird. Also wenn halt die Kriegsrückkehrer zu einer politischen Macht werden oder wenn es halt erst dann die Wirkung der Sanktionen sich entfaltet. Natürlich, soweit ich weiß, es gibt Leute, die im Exil an neuer Verfassung für Russland arbeiten, weil inzwischen sind auch viele Liberale oder sogar die meisten Liberale zum Schluss gekommen, dass die Jelzin-Verfassung aus den 90er Jahren nichts taugt und auch mitschuldig ist an dem, wie Putin regieren könnte, weil die Macht des Präsidenten in dieser Verfassung einfach sehr groß auf Kosten von Parlament war. Oder es gibt Leute, die machen sich Gedanken über, wie man Föderalismus neu ordnet, weil sie betrachten heutigen Föderalismus einfach als Scheinföderalismus. Also Gouverneure der Regionen werden nicht gewählt, sie werden benannt. Und nur ein paar Regionen werden sie noch gewählt. Und dann sitzen Leute und überlegen, wie könnte ein Wahlgesetz aussehen, wie könnte eine Neuordnung von diesen nationalen Autonomien aussehen. Das sind aber natürlich halt Überlegungen für Stunde X. Und man weiß nicht, wann diese Stunde X kommt. Und das ist ja nicht zu verwechseln mit Niederlage im Krieg oder sowas, sondern der Moment, wo Putin aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage ist, Russland zu regieren wie heute.
Die große Mehrheit der Deutschen übt scharfe Kritik daran, dass Russland Krieg gegen die Ukraine führt. Aber anders als die Bundesregierung lehnen viele Menschen, nämlich etwa rund die Hälfte der deutschen Bevölkerung, weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Und es gibt auch Kritik an der eigenen, der westlichen Politik. Kommt sowas an in Russland bei den Menschen dort?
Das ist schwierig, weil staatliche Propaganda zeigt immer nur eine Seite von, Menschen sind gegen Waffenlieferungen. Und die oppositionellen Kanäle zeigen entweder Solidarität mit Ukraine oder dass Leute gegen Angriff sind oder argumentieren so, dass all diejenigen, die nicht für Waffenlieferungen sind, im Prinzip nur Putin unterschätzen oder völlig naiv sind, etc. Das ist also keine besonders präzise Wiedergabe von politischen Debatten, wo, wie Sie schon sagten, Leute können sagen, ich bin voll und ganz gegen Putin und gegen das, was er in der Ukraine macht und gleichzeitig gegen Waffenlieferungen. Natürlich in Deutschland kommt dann immer die Frage, ach ja, und wie sollte man ihn dann dazu bewegen, seinen Krieg zu stoppen? Und dann kommt man halt immer mehr in so realpolitische Fragen. Aber, also ich würde klar sagen, klar, russische Staatsmedien sammeln alle Äußerungen Richtung, da ist jemand gegen Waffenlieferungen oder hat was Kritisches zur Ukraine gesagt und schneiden dann auch den Rest der Aussage auch mal weg. Also im Grunde genommen, jede Form von Unzufriedenheit im westlichen Staaten mit Regierung wird sehr genüsslich ausgeschlachtet und dabei kommen russische Medien schon auch zu sehr widersprüchlichen Bild von, also man kann gleichzeitig sich auf Proteste beziehen im Sinne von, ah ja, da sieht ihr, West bricht doch auch Menschenrechte, weil da demonstrieren jetzt Leute gegen Rassismus und gleichzeitig sagen, der Westen geht unter, der Staat kann sich gar nicht mehr durchsetzen. Deswegen, was für Bild Menschen in Russland vom Westen haben, das wäre ein Thema für sich. Ich versuche zu verfolgen die Berichterstattung und ich bin immer wieder erstaunt, was da für Perlen kommen. Ich kann nur, also zu, was das Bild von westlichen russischen Medien sagen, das ist schon Jahre her, das war 2015, oder, glaube ich. Da war ich in Russland, habe Fernsehen geschaut, da wurde berichtet über Konflikt um die Flüchtlingspolitik. Und Filmplakat, er ist wieder da, diese Komödie über Hitler, wurde für eine Sekunde gezeigt mit der Aussage, kein Wunder, dass in Deutschland jetzt wieder positiver Bezug auf alte Zeiten kommt. Das nun mal so zu Methoden der russischen Medien. Natürlich weiß ich, was das für ein Film ist und weiß, kann diesen Filmplakat einordnen, aber jemand, der das nicht Deutsch kann und nicht über dieses Buch und dieses Film weiß und dieses Plakat sieht und Schlange im Kino dazu, kann alles Mögliche dazu denken.
Herr Kaiser-Kopf, wir haben am Anfang auch nach Washington geschaut, den Amtsantritt von Donald Trump und die Frage, ob es vielleicht diesem Jahr Frieden geben kann zwischen Ukraine und Russland. Sie haben gesagt, das kann man schwer voraussagen, aber wie schaut man denn überhaupt in Russland auf Washington, auf die Veränderungen dort? Also werden da Hoffnungen drangehängt? Man sah sich ja lange Zeit als Weltmacht auf Augenhöhe mit den USA. Also wie bewertet man das zurzeit?
Trump ist vor allem eins, Trump ist Projektionsfläche. Also ist Projektionsfläche für diejenigen, die staatliche Medien konsumieren und dort immer so sein Schimpfvorgehen auf Bidens Außenpolitik gezeigt werden. Er ist aber auch Projektionsfläche für Menschen in Opposition und sagen wir mal so, ein paar basale Sachen fallen unterm Tisch. Erstens, Trump macht Versprechungen. So what? Er hat so viele Versprechungen gemacht, an die man sich heute dann anscheinend seine Welle nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht mehr, welche Populismusforscher hat es gesagt, dass es überhaupt nicht solchen Politikern schadet, wenn ihre Versprechungen nicht erfüllt werden, weil ihre Wähler glauben dann, die feindlichen Mächte haben ihren Kandidaten daran gehindert, seine gute Programm umzusetzen. Zweitens, wenn Medien in Russland sagen, amerikanische Großmachtpolitik ist unerträglich und furchtbar. Und was ist das für ein Hybris, dass sich Amerika für Weltmacht Nummer 1 inszeniert und ist, es auch tatsächlich immer noch ist. Dann ist Trumps Programm, wir wollen alles tun, damit dieser Weltmachtstatus auch bleibt. Das ist alles anderes als ein Freundschaftsangebot. Und auch kein absoluter Bruch mit dem, was seine Vorgänger gemacht haben, sondern es ist nur Streit darüber, mit welchen Methoden man das macht. Drittens, Trump spricht sozusagen denjenigen aus dem Herzen, die glauben, Menschenrechte und höhere Ideale, das ist sowieso Lug, Trug und belangloses Blabla und die wahre politische Motive verschleiern. Und im Grunde genommen sagen, naja, warum handelt Putin so? Weil so wird halt Politik gemacht, so läuft der Hase, das wissen wir. Wir wissen, dass hinter proklamierten idealen Machtpolitik versteckt. Also wer einfach nur Machtpolitik machen will, der ist einfach am ehrlichsten. Und diese Leute verspüren fast schon so eine Schadenfreude, dass ein Politiker kommt, der einfach Einmischung motiviert mit Menschenrechten nicht macht, sondern wenn er mit Waffen droht, dann mit Begründung, das ist halt im Interesse meines Landes. Und zuletzt der Punkt, alle Medien im liberalen Spektrum, im pro-ukrainischen Spektrum. Sie betonen dieses Moment an Trump von Trump ist vielleicht in vielen Punkten nicht der Politiker, den wir uns an der Spitze der USA wünschen, aber gerade seine Großmachterhaltungsgehabe wird uns jetzt helfen, weil der wird ganz bestimmt nicht nachgiebig sein gegenüber Putin. Und wenn man irgendwie ihn bruskiert, dann legt er erst recht mit Drohungen los. Und darauf so verweisen sie jetzt. Und es gibt noch so einen Moment, dass bei russischen Liberalen, das ist so meine Beobachtung, einige von denen halten, ich sag jetzt mal so, Antidiskriminierungspolitik, das, was man so als Wokeness bezeichnet, als willkommene Erweiterung des Liberalismus und finden im Grunde genommen so an linken Kräften im Westen alles sympathisch bis vielleicht auf zu weitgehende Einmischung des Staates in der Wirtschaft, aber Sozialstaat eher schon auch. Und es gibt diejenigen, die schon so diese Rhetorik haben, das ist alles Untergang des freien marktwirtschaftlichen Westens. Und das macht sie natürlich nicht ganz zu Sympathisanten von Trump, aber in manchen Punkten schon. Gerade in diesen Punkten Kulturkampf gegen Wokeness und Antimigrationsrhetorik. Und überraschenderweise, genau an dem Punkt sind sie dann auch einig mit Putins offizieller Narrativ, weil in Putins Medien, in staatsloyalen Medien geht es ganze Zeit darum, dass eigentlich, also zwar ist Westen irgendwie böse, aber er ist auch im Begriff unterzugehen und er ist im Begriff unterzugehen an all dem, was jetzt so diese linksliberale Eliten da einpflanzen. Und im Grunde genommen, in dem Punkt gibt es vielleicht sogar Berührungspunkte zwischen Putins Propaganda und rechten Flügel des russischen Liberalismus. Ich betone rechten Flügel, es gibt auch andere Flügel.
Ja, gut, danke an dieser Stelle. Ich habe Ihnen gerne zugehört. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank.